Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hey! Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de.
Ja, das war direkt ein Eindruck aus dem Teamhotel des deutschen Teams bei der Rad-WM 2018 in Fügen. Da waren nämlich gestern unsere beiden Kollegen Joachim Logisch und Felix Mattes zu Gast und haben für euch Stimmen als Vorschau auf die Einzelzeitfahren der Damen und Herren gesammelt. Dazu kommen wir später, aber jetzt möchte ich euch erstmal herzlich willkommen heißen zu einer neuen Ausgabe von Radio Tour, dem Radsport-Talk in Zusammenarbeit mit radsportnews.com. Mein Name ist Lukas Kruse und auch heute blicken wir natürlich wieder auf die aktuellen Geschehnisse der Rad-WM in Innsbruck zurück, und das tue ich nicht alleine, sondern in altgewohnter Besetzung des gestrigen Tages mit Felix Mattes, Joachim Logisch und Peter Maurer. Hallo ihr drei.
Servus, schöne Grüße nach Deutschland. Ich sag halt alleine Servus, weil es gestern so ein bisschen durcheinander war. Logo und Peter sind aber da.
Ja, ich habe gleich noch mal was zum Einstieg. Nicht, dass die unsere Zuhörer, die jetzt plötzlich denken, die deutsche Nationalmannschaft feiert da dicke bayerische Partys oder österreichische Partys. Alle Fahrer sind froh, dass sie nicht in diesem Haus wohnen, wo die Musik morgen abends gespielt wird, sondern im Nachbarhaus, wo es sehr schön ruhig ist.
Ja, aber es ist tatsächlich ein sehr witzige Stimmung da. Das ist ein relativ großer Hotelkomplex aus zwei ziemlich großen Gebäuden bestehend. Und sehr viele, ich sag mal, etwas ältere Herrschaften, die dort Urlaub machen, und die werden halt beim Essen durch volkstümliche Musik belustigt. Und wir saßen dann im Nebenraum mit den Fahrern und Fahrerinnen gestern Abend, und die ganze Zeit hat da so ein bisschen die Musik durchgeklungen. Den wenigsten, glaube ich, von den Sportlern gefällt das wirklich, aber ja, wie Logo ja sagt, sind im Nebengebäude.
Ja, Glück für Sie, denn du hattest mir auch deine Begeisterung oder mitgeteilt, dass sich deine Begeisterung über die Musikauswahl doch eher in Grenzen hält. Schauen wir doch als erstes mal auf die beiden Wettkämpfe des gestrigen Tages. Es wurde einmal das Einzelzeitfahren der Juniorinnen ausgetragen. Dort konnte sich die Niederländerin Amalan durchsetzen vor der Italienerin Camilla Alessio, und Elinor Beckstedt aus Großbritannien ist Dritte geworden. Wir wollen in den Fokus allerdings das U23-Rennen ein bisschen rücken. Dort hat Mikkel Berg, der Däne, seinen Titel verteidigt vor Brenn van Meur und Matthias Norsgaard. Ihr drei, hat sich dieser Sieg vorher so ein bisschen angedeutet, war ja schon ein klarer Favoritensieg, aber doch sehr deutlich.
Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt der absolut eindeutige Top-Favorit war, aber letztendlich, so wie er es dann am Ende umgesetzt hat, hat er sehr deutlich gewonnen. Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass halt einige andere, die man auch zum Favoritenkreis zählen musste, dann irgendwie abgebaut haben im zweiten Streckenteil oder im letzten Drittel eigentlich, muss man sagen, von der Strecke. Und die waren auch relativ enttäuscht. Also wenn man jetzt so Brandon McNulty zum Beispiel, Leonard Kemner, waren schon einige, die dann auch enttäuscht waren. Also ich glaube nicht, dass man jetzt sagen muss, Berg war der absolut klare Top-Favorit und hat es dann nach Hause gefahren, sondern die anderen waren einfach schwächer als erwartet.
Ja, wir haben gerätselt, woran das gelegen haben könnte, dass Fahrer, die zu den Top-Favoriten zählten, plötzlich im letzten Drittel so enorm viel Zeit verloren haben. Zum Beispiel Leonard Kemner und Max Kante Kemner schon zu den Favoriten, Kante nicht unbedingt, waren aber bei der Zwischenzeit nach 18 Kilometern Fünfter und Sechster und verlieren dann so viel Zeit. Also Kemner war auf Augenhöhe zu diesem Zeitpunkt mit dem Silbermedaillengewinner. Und wir haben überlegt, ob der bis Wind gewesen sein könnte, weil es schneite und regnete ja auf dem alten Nordkamm. Ein Meteorologe hat uns das auch bestätigt, aber Kemner hat das weit von sich gewiesen, hat gesagt, er hat einfach einen schlechten Tag gehabt oder es lief einfach nicht so, er hat sich gut gefühlt, aber warum es nicht geklappt hat, das weiß er nicht. Er hofft auf mehr Konstanz dann im Straßenrennen. Ich fand es sehr ehrlich, dass er jede Ausrede da abgelehnt hat.
Ja, und was man aber trotzdem dazu sagen muss, ist, auch wenn man jetzt den Mikkel Bjerg nicht als Top-Favoriten oder im Grunde genommen war er neben Edoardo Affini auch einer der zwei meistgenannten auf den Titel, hat im letzten Jahr den Titel gewonnen und der Junge ist erst 19 Jahre alt. Also das war eine eindrucksvolle Performance, die er da abgeliefert hat. Hat über 30 Sekunden auf den zweiten rausgeholt. Ja, und wenn man dann die Abstände danach betrachtet, das war eine Sekundenschlacht.
Ja, und was man vielleicht dazu wissen muss, also ich meine, es sind zwei Dänen auf dem Podium. Das ist schon auch beeindruckend, wie stark die inzwischen gerade in den jungen Kategorien sind und gerade im Zeitfahren. Ich habe mit Norsgaard, mit dem Bronzemedaillengewinner, ein bisschen länger gesprochen in der Mixzone. Dessen Schwester ist übrigens auch Radprofi, fährt bei Cervélo Bigler und die wiederum ist mit dem U23-Weltmeister verlobt. Also ist so eine kleine Familienangelegenheit gewesen da auf dem Podium. Und die beiden trainieren auch viel zusammen, also Norsgaard und Bjerg, und legen sehr viel Wert auf Aerodynamik und haben gesagt, ihr Mentor dabei ist Martin Toft von den Profis, und von dem lernen sie viel, der gibt viel an sie weiter und sie achten sehr viel auf solche Details, und daher, da liege wohl der Schlüssel. Also dass tatsächlich schon in den jungen Kategorien da sehr akribisch gearbeitet wird in die Richtung.
Ja, wir haben schon gehört, dass Lennart Kemner am Ende einen 13. Platz belegt hat und auch, dass er in der Fehlerdiagnose sehr ehrlich war. Wir hören mal rein, was er denn nach dem Rennen direkt gesagt hat.
Nö, wieso? Also ich sag mal, es ist ja keine Tragödie. Ist jetzt natürlich nicht so gelaufen, wie man es gehofft hat, aber ich sag mal, mit Enttäuschung muss man auch mal klarkommen, und zu sagen, wäre es besser gewesen, gar nicht zu starten. Ich brauche mich ja auch nicht verstecken. Ist jetzt halt keine absolute Topleistung gewesen, aber auch keine Schande. Das weiß ich gar nicht so richtig. Ich bin heute ohne Powermeter gefahren und ich kann nichts analysieren oder so. Ich habe mich eigentlich super gefühlt und hatte eigentlich auch kein schlechtes Gefühl in der dritten Hälfte. Woran es dann gelegen hat, weiß ich gar nicht so richtig. Vielleicht hat einfach so das letzte bisschen Power gefehlt, was man, sag ich mal, braucht. Und deswegen ist jetzt vielleicht das etwas suboptimalere Ergebnis dabei rausgekommen.
Ja, Kemner jetzt nicht zufrieden, spricht aber auch davon, dass das kein Weltuntergang ist. Ist das vielleicht auch so ein bisschen die Gelassenheit, die diese Zwangspause, die er ja in dieser Saison einlegen musste, so mit sich brachte?
Ja, er weiß ja selbst nicht so genau, wo er steht. Also wir haben ja bei der Deutschlandtour gesehen, dass er für einen gewissen Zeitraum sehr, sehr stark fahren kann. Aber so ein Zeitfahren ist natürlich nochmal eine Nummer härter. Und ich denke, da hat ihm einfach das Volumen im ganzen Jahr über gefehlt, um da die Härte bis zum Schluss zu haben. Das könnte eine Erklärung sein, warum er im letzten Drittel dann so nachgelassen hat. Aber er ist ein riesengroßes Talent und er weiß auch, dass er an diesem Zeitfahren jetzt nicht gemessen wird. Nächstes Jahr hofft er, gesund durchzukommen. Und dann werden wir einen Lennart Kemner sehen, bin ich überzeugt, der zeigt, was er drauf hat.
Wobei es tatsächlich zu diskutieren ist, inwiefern das Wort Gelassenheit wahrscheinlich bei Lennart Kemner wirklich passt. Weil ich glaube, so wirklich gelassen sieht er oder hat er das ganze Jahr nicht gesehen. Ich glaube, ihm ist es schon sehr, sehr nahe gegangen, wie das hier, was so alles nicht funktioniert hat und wie alles gelaufen ist. Und da muss man auch sehen, wie er das jetzt so wegsteckt in den nächsten Monaten, Jahren.
Er hat mir nach der Deutschlandtour, habe ich mit ihm längere Zeit gesprochen, und da hat er auch gesagt, also wir haben überlegt, wir haben darüber gesprochen, warum er so eine große Pause machen musste. Er ist ja 2 Monate lang gar kein Rad gefahren im Juni und im Juli. Und er sagt, wahrscheinlich wollte er einfach zu viel. Er hat einen Infekt gehabt, als er einigermaßen abgeklungen war, wollte er sofort weiter trainieren, um nicht so viel Substanz zu verlieren. Dann kam der nächste Infekt und so hat er mit seinem jungen Körper so runtergeschafft, dass dann mit an Absprache mit der Teamleitung gesagt wird, okay, jetzt mal gar kein Rad mehr, 2 Monate lang kein Kilometer auf dem Rad, daran hat er sich auch gehalten. Ich glaube, höchstens zum Brötchen holen ist er nochmal mit dem Rad gefahren und hat in dieser Zeit Sachen gemacht, die ihm Spaß machen. Er war surfen und wandern, und danach hat er wieder angefangen. Bei der Deutschlandtour war ja schon sehr viel zu sehen, was er kann. Für ein Zeitfahren auf WM-Niveau hat es halt nicht gereicht.
Holt Lennart Brötchen?
Denke schon.
Das müssten wir ihn mal fragen, ob er eigentlich der Brötchenholer ist daheim oder wer das übernimmt. Das ist eine sehr wichtige, gerade am Wochenende eine sehr wichtige Frage.
Absolut. Können wir vielleicht noch über den zweiten deutschen Fahrer sprechen? Wir haben es auch schon gehört. Er galt jetzt nicht als der absolute Top-Favorit, hat mit Platz 14 und vor allem einer guten Zwischenzeit aber eine recht ansprechende Leistung gezeigt. Oder wie seht ihr die Leistung von Max Kanter?
Ja, er war absolut mit sich selbst im Reinen und mit Recht. Also er sagt, dass für sein erstes WM-Zeitfahren ist das eine gute Leistung, mit der ist er sehr zufrieden. Da ist gar nichts hinzuzufügen. Er hat gezeigt, dass er ein Talent ist und es war eine sehr gute Leistung.
Ja, also er hat ja auch einen super starken Spätsommer gefahren mit Etappensiegen da und da, also Olympias Tour, Tour de l'Avenir. Also ja, und das hat er jetzt hier fortgesetzt. Also in der Region hätte man ihn, glaube ich, auch sehen müssen. Also der hat genau Leistung gebracht. Die Österreicher sind auch noch interessant anzuschauen, glaube ich, Peter, oder?
Ja, da gilt im Prinzip das Gleiche wie bei den Deutschen, dass der Patrick Kamper eigentlich ähnlich wie Lennart Kemner nicht die perfekte Saison gehabt hat. Ist vorher, muss man dazu sagen, ins Farmteam gekommen von Trek Segafredo, wo er sich nicht ganz so wohl gefühlt hat, eigentlich von Beginn an nicht unbedingt die Saison und die Einsätze hatte, die er sich erhofft hat. Und der ist aber ein sehr, sehr solides und gutes Einzelzeitfahren gefahren, ist auf Gesamtrang 12 gelandet und hat vor allem im letzten Abschnitt die sechstbeste Zeit gehabt. Und das war herausragend. Und auf der anderen Seite ist halt dann das weinende Auge aus österreichischer Sicht war der Markus Wildauer, der im Ziel überhaupt nicht wusste, woran es lag, aber aus 34. nur einfuhr mit glaube ich 1 Minute 40 Rückstand auf den Sieger und ja, nicht wusste, woran es lag, eigentlich an der selbst gesagt hätte, würde ich das Zeitfahren nochmal fahren, ich würde nichts ändern. Und man muss aber auch generell sagen, das ist ein bisschen, stimmt auch mit der Grundstimmung beim Zeitfahren mit ein, weil das hat man nicht nur von Markus Wildauer gehört, sondern von vielen anderen Athleten auch.
Ja, das war der Grund, warum wir dann auf diese Windthematik gekommen sind, weil wir in der Mixzone standen und einer nach dem anderen hat gesagt, ja du, ich habe eigentlich die richtigen Wattwerte gefahren, bin die richtige Linie gefahren und trotzdem hat die Geschwindigkeit gefehlt. Deswegen haben wir dann spekuliert, ob es vielleicht tatsächlich so war, dass der Rückenwind nachgelassen hat bei den späteren Startern. Aber letztendlich hat sich das ja dann jetzt durch Wetterdienstkontakte, Logo hat ja mit denen telefoniert, dann nicht so richtig bestätigt.
Aber diese Vermutung kann man natürlich auch schließen für das Rennen für die Damen, das am genau selben Kurs ausgetragen wird.
Ja, da wird's genau. Also wenn man den Bogen jetzt schlägt zum heutigen Dienstag und morgigen Mittwoch, also wird wohl tatsächlich im hinteren Teil bei den Damen heute Nachmittag dann auch ziemlich entscheidend auf dem letzten Drittel der 28 Kilometer, 27,8 Kilometer, glaube ich.
Ja, bevor wir aber über die Damen sprechen, machen wir eine ganz kurze Verschnaufpause und dann sind wir hier gleich wieder zurück bei Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Zusammenarbeit mit Radsportnews.com hier bei meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und damit herzlich willkommen zurück zu Radio Tour. Wir blicken zurück auf den zweiten Wettkampftag der Rad-WM in Innsbruck und blicken vor allem jetzt voraus auf den dritten und vierten Wettkampftag, nämlich auf die Einzelzeitfahren der Elite der Frauen und Herren und beginnen mit den Damen. Ihr habt es angesprochen, der Kurs ist der gleiche, den auch die U23-Herren gestern gefahren sind und wie Lisa Brennauer, eine der beiden deutschen Starterinnen, diesen Kurs einschätzt, das hören wir uns jetzt mal an.
Ja, ich bin echt echt anspruchsvoll. Ja, man hatte vielleicht aber auch bei der U23 gesehen, wenn es da Rückenwind draufsteht, dass es trotzdem ein Kurs ist, wo die sind ja wahnsinnig schnell eigentlich gefahren. Ich finde ihn trotzdem extrem anspruchsvoll und vor allem schwierig, um einen Rhythmus zu finden, vor allem ab dem Zeitpunkt, wo man dann durch die Zwischenzeit durch ist.
Ja, sie spricht von einem anspruchsvollen Kurs, der aber auch durch den Rückenwind eben sehr schnell werden kann. Also gilt wahrscheinlich heute taktisch ein ähnliches wie gestern bei den U23-Jahren dann auch für die Frauen?
Ja, also ich denke, dass es ziemlich ähnlich aussieht. Ich habe jetzt noch nicht auf den Webseiten des Wetterdienstes geschaut, inwiefern der Wind heute stärker oder schwächer ist, wenn man jetzt so rausguckt bei blauem Himmel. Ich glaube, wahrscheinlich ist er eher nicht gerade sehr stark. Aber wenn er bläst, dann wird er wohl auch wieder taleinwärts blasen und dadurch Rückenwind geben auf dem größten Teil der Strecke. Die ersten 5 Kilometer führen ja quasi in die andere Richtung, also Richtung Ost-Nordost. Da wäre dann erstmal Gegenwind, aber dann danach mit Rückenwind gehen Innsbruck.
Ja, wir schauen natürlich auch auf die Favoriten, auf die Medaillen und hören auch dazu erstmal Lisa Brennauer, die auf die Frage geantwortet hat, ob auch dieser WM-Titel nur über die Niederländerinnen geht.
Also, ich denke schon, dass die so ein bisschen das Maß der Dinge sind hier. Und egal, welches Zeitfahren man jetzt dieses Jahr hernimmt, die waren einfach eine Klasse für sich. Und ich denke, dass sie das morgen auch wieder zeigen wollen. Also da eine irgendwie vom Podium zu stoßen, das wird auf jeden Fall eine harte Aufgabe morgen.
Dein Ziel?
Schwierig, nachdem ich jetzt die letzten 2 Jahre immer so eine oben drauf gekriegt habe. Aber halt auch dieses Jahr echt wieder einen ganz großen Schritt in die richtige Richtung gemacht habe. Ist schwierig einzuschätzen. Also ich möchte morgen nochmal ein cooles Zeitfahren raushauen und hoffe, dass es dann doch nach vorne reicht, auf jeden Fall. Aber die Holländer zu schlagen ist auf jeden Fall eine sehr schwere Aufgabe.
Also Brennauer geht davon aus, dass die Niederländerinnen die sind, an denen man sich orientieren muss, wenn es um die Medaillen geht. Ich denke, da seid ihr wenig oder könnt ihr wenig entgegensetzen, oder?
Eigentlich gar nichts. Also ich würde es weniger wundern, wenn die Holländerinnen Erster, Zweiter, Dritter und Vierte werden heute, als es mich wundern würde, wenn eine Medaille nicht an eine Holländerin geht. Also weil es sprechen auch immer alle über die großen drei, über Van Vleuten, Van Dijk und Van der Breggen, aber Lucinda Brandt ist auch eine starke Zeitfahrerin inzwischen und die könnte sogar dann noch irgendwie einen vierten Platz abräumen. Die startet schon ganz früh als Fünfte, wird also wahrscheinlich oder wird ganz sicher die erste Bestzeit und Richtzeit vorgeben, weil die vier vor ihr kenne ich jetzt noch nicht mal. und dann kommt Brandt, dann kommt Wiles, die auch interessant wird, die Amerikanerin, die muss man auch im Blick behalten für eine Top-Platzierung. Und es gibt dann viele, die eben um Top-Platzierung, Top 5 fahren, aber die Medaillen müssten unter normalen Umständen eigentlich ziemlich vergeben sein zwischen Van Vleuten, Van Dijk und Van der Breggen. Wobei auch Van Vleuten ich da im vorne sehe, allein schon wegen dem Vorteil, dass das Mannschaftszeitfahren nicht fahren musste und deswegen nicht so eine kurze Regeneration hat. Und auch, weil sie einfach das immer wieder bewiesen hat in letzter Zeit, gerade auf einem etwas schwierigeren Zeitfahrkurs. Und ja, ein bisschen so ein Dark Horse ist vielleicht Amber Neben, die Weltmeisterin von 2016, weil die sich eigentlich während der Saison fast nie zeigt, vor allem nicht bei World Tour Rennen und so weiter, sondern immer mal einzelne Peaks setzt bei einzelnen Zeitfahren, hat aber dafür dann alle möglichen Zeitfahren, die sie in dieser Saison gefahren ist, auch wenn es kleinere waren, aber alle gewonnen. Und da muss man natürlich immer schauen, es kann sein, dass die jetzt hier aus dem Nichts kommt, so wie sie es in Katar eigentlich ja auch schon getan hat und dann Medaille abräumt.
Das, was man definitiv feststellen muss, ist aber, einen Generationswechsel im Zeitfahren wird es nicht geben heute.
Nee, den gibt's nicht. Also es gibt ein paar Junge, die da vorne auch reinfahren können, aber es gibt keine Junge, der, ich glaube, 35 ist Annemiek inzwischen, die der Van Vleuten und auch die Van Dijk und die Van der Breggen sind ja jetzt keine Anfang 20-Jährigen mehr.
Amber Neben ist schon
über 40, genau.
Ja. Glaube ich, die Älteste. Weltmeisterin werden, könnte Jenny Longo schlagen.
Das ist es. Hast du da schon? Ja, okay, dann.
Aber ich glaube,
das wäre dann schon quasi sporthistorisch im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also tatsächlich jetzt im Zeitfahren ist es eher so eine Show, der etwas älter ist, jetzt vor allem bei Van Dijk und Van der Breggen schon fast fies, aber keine ganz Jungen, die da vorne auf die Medaillen fahren. Wobei man gespannt sein muss auf, das sollte man vielleicht auch, wenn man sich das Rennen anschaut, drauf aufpassen, Cecilie Uttrup-Ludwig, die fährt als Viertletzte, die Dänin, die ist noch ziemlich jung und ist eins der größten Talente aktuell im Frauenradsport. Sollte man auch fürs Wochenende wahrscheinlich im Blick behalten.
Wobei wir natürlich den deutschen Frauen ganz heftig die Daumen drücken. Lisa Brennauer sieht sich ja nicht absolut chancenlos. Sie sagt ja, es kommt auf die Tagesform an. Also hoffen wir mal, dass sie da reinfahren kann in diese Phalanx. Ganz ohne Chance ist sie ja nicht, Felix, oder?
Ganz ohne Chance ist sie natürlich nicht. Es kann immer alles passieren, aber ich glaube, Lisa weiß auch ziemlich genau, wie die Saison verlaufen ist und dass sie, wenn sie am Ende Vierte wird, was bei einer WM immer der undankbarste Platz ist, aber dass sie dann eigentlich sogar trotzdem glücklich sein muss mit der Holzmedaille, weil es echt schwer wird, die drei da vorne irgendwie anzugreifen.
Wo sehen wir Trixi?
Trixi sehe ich persönlich ungefähr da, wo sie sich auch sieht. 8 bis 10 hat sie als Ziel ausgegeben und ich denke, wenn sie da hinfährt, dann kann sie auf jeden Fall glücklich und zufrieden sein. Wenn es am Ende Platz 15 wird, ist das ja okay, nicht toll, aber okay. Also so eine Top-10-Platzierung kann sie echt zufrieden mit sein. Wenn es noch weiter hoch geht, also zuzutrauen ist ihr immer alles, vor allem weil der Kurs eben ja auch, wie gesagt, ja schwer ist und unrhythmisch am Ende, was sie vielleicht ein bisschen besser kann. Also zuzutrauen ist ihr natürlich immer alles, aber Top 10 wäre schon gut. Was natürlich jetzt zum Beispiel in der Borak auch nicht so wahnsinnig entgegenkommt, ist die Rückenwindgeschichte. Die Frau ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Da gibt's nicht so wahnsinnig viel Angriffsfläche für Rückenwind.
Ich glaube, sie hat sich ja auch ein bisschen weniger Rückenwind und ein bisschen mehr Berg gewünscht, um da noch weiter nach vorne fahren zu können. Aber wir warten einfach ab, was passiert.
Also in der Prognose sehen wir vermutlich eine niederländische Dominanz in diesem Frauenwettbewerb. Die Deutschen mit Top 10, vielleicht Top 5 Ambitionen werden wir abwarten und natürlich für euch dann auch aufarbeiten. Aber auch die Herren der Schöpfung haben noch ein Einzelzeitfahren vor sich. Was könnt ihr da zur Strecke sagen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe die mir noch gar nicht so richtig angeguckt.
Ja, im Prinzip ist die Strecke sehr ähnlich dem Teamzeitfahren. Es wartet auch ein 2,5 Kilometer langer Anstieg auf die Herren. Und das spaltet ein bisschen das Feld bei den zwei Top-Favoriten, weil nämlich dem Rohan Dennis der Anstieg weniger entgegenkommen wird wie dem Tom Dumoulin.
Gnadenwald heißt das Ding.
Genau, Gnadenwald ist er dann Teil des Straßenrennens, sozusagen der letzte Anstieg, bevor es dann immer auf den Rundkurs geht, wird erstens wahrscheinlich ein großer Zuschauermagnet sein und zweitens wahrscheinlich die Zeit vor WM entscheiden.
Das ist schön, da haben sie sich hier bei der WM eigentlich, das ist fast, als ob sie sich den Namen ausgedacht hätten. Gnadenwald klingt wundervoll für so ein gnadenloses Zeitfahren und dann ja, ich denke, die Hölle im Straßenrennen.
Ich denke, gnädig wird er nicht sein. Auch Toni Martin hat großen Respekt vor diesem Berg, wobei sehr interessant ist, dass die beiden deutschen Fahrer ihn ganz unterschiedlich beurteilen. Also Toni sagt, er würde stetig nach oben gehen, nicht sehr unrhythmisch sein, während Maximilian Schachmann der Meinung ist, dass es doch sehr steile Passagen da drin gibt. Wie er einzuschätzen, wir müssen einfach mal sehen, wenn die ersten hochgefahren sind, ob er wirklich der Scharfrichter dieses Zeitfahrens ist. Denn am Anfang geht es ja sehr schön fast ein bisschen bergab bis zu diesem Berg. Tonis, da wird Toni seine große Stärke ausspielen können und wird sicherlich versuchen, dort einen Vorsprung zu haben, um dann im Berg nicht so viel Zeit gegenüber Dumoulin zum Beispiel zu verlieren.
Fragt man sich, wie das sein kann, dass zwei Fahrer, die die Strecke abgefahren sind, Toni ist schon 3 oder 4 Mal drauf gewesen, Max einmal, den Anstieg so unterschiedlich wahrnehmen oder beschreiben.
Vielleicht schwierig. Einfach, weil die, der eine mit dem Berg etwas mehr Probleme hat als der andere. Ja. Maximilian Schachmann ist ja ein ganz guter Bergfahrer. Wahrscheinlich hat er gar nicht so viel Respekt vor diesem Anstieg.
Respekt haben sie aber definitiv beide vor der Abfahrt gehabt, habt ihr mir erzählt.
Ja, genau. Also Toni hat jetzt von der Abfahrt gar nicht so wahnsinnig viel erzählt, aber Max hat... Es ist ziemlich deutlich geworden, was genau eine Stelle anbetrifft, weil also er sagt, man kann oben die oberen Kurven und ziemlich voll fahren, dann kommt eine längere Gerade, wird auch ziemlich schnell und dann hat er gesagt, ich habe mich gefühlt, als ob ich in eine Sackgasse reinfahre und plötzlich ging dann doch noch so eine kleine Gasse zwischen zwei Häusern weg. Also scheinbar gibt's da eine Ecke, die richtig gefährlich wird. Muss man sich dann am Mittwochnachmittag mal genauer anschauen, ob es da kracht. Hoffentlich nicht, weil das wäre dann direkt in die Hauswand.
Hoffen wir mal, dass die vorgewarnt werden, bevor sie auf diese schmale Engstelle zukommen. Denn nach so einem Berg und dann einer vollen Abfahrt, da sind manche Fahrer doch relativ blutleer. Und die Reaktionszeit könnte da ein bisschen zu lang sein, um ganz, ganz schnell zu reagieren.
Wobei man ja eigentlich mit der Startnummer 1 und mit der Startnummer 2 ja zwei gute Testpiloten hat, mit Wilco Keldermann und Alessandro Lemarchi. Also zum einen wird man sehen, wie der Anstieg auch bewältigt werden kann und vor allem auch, wie die Abfahrt bewältigt werden kann.
Wobei ich jetzt auch Wilco ungern opfern würde und in die Wand schicken. Also das wär auch blöd.
Absolut. In die Wand schicken wollen wir gar keinen. Da für euch nochmal kurz eine Pause, bevor wir dann über die Favoriten reden und natürlich auch nochmal ein bisschen die deutschen Fahrer einschätzen. Das machen wir gleich. Kurze Pause und dann sind wir wieder zurück bei Radio Tour.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Und damit herzlich willkommen zurück zu Radio Tour, dem Radsport Talk in Zusammenarbeit mit Radsportnews.com. Mein Name ist Lukas Kruse und bei mir sind immer noch Felix Mattes, Joachim Logisch und Peter Maurer. Und wir blicken gerade auf das Einzelzeitfahren der Herren voraus und sprechen natürlich auch über die großen Favoriten. Einer davon ist wahrscheinlich Rowan Dennis und wie der seinen Zweikampf in Anführungsstrichen mit Tom Dumoulin, der im zweiten großen Top-Favoriten vor dem Rennen einschätzt. Das hören wir uns jetzt mal an.
Technically, he is actually a better climber, being the guy who's won a Giro. He's got second in Giro and the Tour de France this year. But it's also a one-hour effort, not a five-hour effort. So I think if he was a better climber, he would have beaten him in the Giro TT over a time trial, I'm saying. I back myself to be able to match him when it comes to Wednesday.
Also Rowan Dennis will sich nicht kampflos geschlagen geben, aber ich denke, ihr stimmt mir zu, wenn ich sage, dass Tom Dumoulin und Rowan Dennis die beiden Fahrer sind, die es zu schlagen gilt, wenn man Gold möchte.
Auf jeden Fall sind die beiden Top-Favoriten. Ich denke, das sehen auch alle so, dass die eine Stufe über dem Rest stehen. Zwischen den beiden geht's um Gold, muss es um Gold gehen. Wenn jemand anderes Gold gewinnt, ist er schon eigentlich als Überraschung zu bezeichnen. Das Interview war übrigens aufgenommen direkt nach dem Mannschaftszeitfahren in der Mixzone. Und es war ganz witzig. Ich habe da mit ihm gesprochen und auch mit Tom Dumoulin gesprochen. Und sie haben beide ziemlich gleich geantwortet. Also hat man jetzt gehört, wie Dennis antwortet. Ja, habe mich gut gefühlt. Ja, gut. Und Dumoulin genau dasselbe. Ja, gut, okay, ja, gut. Aber so richtig viel rauslassen wollten sie beide nicht. Man spricht auch so ein bisschen dafür, wie eng dieser Kampf ist und wie fokussiert die beiden auf Mittwoch auch am Sonntag, am frühen Sonntagabend eigentlich schon waren.
Wenn wir uns jetzt dann der Frage widmen, wer holt Bronze, wer sind da für euch die Kandidaten, die am ehesten den Platz hinter den beiden einnehmen könnten oder sich sogar noch in diesen Zweikampf einmischen können?
Also generell könnte man einen Namen schon noch in die Waagschale werfen und das ist der Michael Kwiatkowski. Also wir haben geredet von der Abfahrt, die fast voll durchgetreten werden muss von dem Anstieg und eigentlich, wenn ich mir die Startliste anschaue, also der leuchtet sehr stark raus.
Ja, finde ich einen sehr schönen Tipp, weil über den redet, glaube ich, bisher nicht so wahnsinnig viele bisher. Also Toni Martin zum Beispiel hat auch Kirienka immer als erstes genannt, wenn es um den Kandidaten noch für Platz 3 neben ihm geht. Castro Viejo sprechen immer viele an als Zeitfahrer, aber Kwiatkowski startet auch als Sechstletzter und ist ein starker Zeitfahrer. Und gerade auf so einem am Ende unrhythmischen Kurs mit dem Anstieg, mit der Abfahrt, finde ich einen guten Tipp. Kriegst einen Kaffee, wenn er Bronze holt.
Ich würde ihn sogar auf Silber tippen.
Okay.
Also ich sage, es passiert wie bei der U23, einer der zwei großen Favoriten patzt.
Okay.
Und dann ist nicht nur der Kampf um Bronze offen, sondern auch dann um die Silbermedaille.
Und welcher von den beiden patzt?
Ja, normalerweise, also ich habe dann nach einer Mannschaftszeit von länger mit dem Stefan Kühn gesprochen, der sich da komplett rausgenommen hat, was ich nicht ganz so verstanden habe, weil er ist eigentlich bei der Tour de Suisse ganz gut die Berge raufgerollt und sollte auch hier raufrollen, aber der hat sich persönlich sehr rausgenommen, hat zwar den Rowan Dennis favorisiert, aber eigentlich wird es dann wohl den Bergfahrern entgegenkommen hier.
Also Dumoulin gewinnt und Dennis fliegt vom Podium.
Ja, bei Dumoulin dürfen wir nicht vergessen, dass er eine sehr, sehr lange Saison gefahren hat. Und ob er das wirklich noch schafft, nochmal auf das Top-Niveau zu kommen, am letzten, vorletzten Tag seiner Saison, muss man sehen. Also wenn er das wirklich schafft, dann ziehe ich meinen Hut, dann... weil es ist... also wer hat es gesagt... Ja, dass er so einen großen Motor hat, ich glaube, Toni war das. Er hat einen sehr großen Motor, das stimmt, und ist mit dem nicht immer zu rechnen. Aber ich bin mal gespannt, ob man eine Saison über diese Länge ziehen kann, um auf Top-Niveau zu bleiben. Also ich könnte mir vorstellen, dass Tom Dumoulin jetzt nicht derjenige ist, der Gold holt.
Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch eine schöne Geschichte. Wir haben 87 die ersten Weltmeisterschaften in Villach gehabt. Dort mit Stephen Roach jemanden gehabt, der was Giro Tour und WM gewonnen hat. Es wäre doch auch schon schön, wenn Dumoulin bei Giro Tour und bei der WM am Podium steht.
Ja, genau. Ja. Schön in your face, immer zweit.
Zu den Medaillenkandidaten, wenn man guckt, mindestens mal ab Platz 7. Toni Martin ist der siebletzte Starter. Ist jeder in der Lage, okay, Dort vorne reinzufahren. Toni Martin, Kwiatkowski, Campenaerts, Kirienka, Castro Viejo. Also es wird ein tolles Finale geben morgen.
Sören Krau Andersen bin ich auch gespannt als Zehntletzter. Das wird auch spannend. Das Zeitplan ist lang, kommt ihm vielleicht jetzt noch nicht so ganz entgegen. Was übrigens auch ein sehr interessanter Punkt in der Mixzone am Sonntag war, als Soran Dennis gesprochen hat. Das hatten wir jetzt da in dem Soundschnipsel nicht mehr drin, aber ein Kollege hat ihn gefragt, Tom Dumoulin sei doch immer stärker gewesen als er in längeren Zeitfahren, ob das dem Dumoulin entgegenkommt, dass das hier so lang ist. Und dann hat sich der Australier doch ganz schön auf den Schlips getreten gefühlt und ein bisschen patzig geantwortet, dass man doch genau nachgucken sollte, wenn man hier so Fragen stellt und seine you have to get your facts straight, hat er gesagt. Weil er sich bezogen hat dann auf Rio zum Beispiel, wo er Dumoulin geschlagen hat und dass eben lange Zeit von ihm doch auch liegen und Dumoulin Weltmeister auf einer kurzen Strecke geworden ist und so weiter. Also man kann das immer alles so ein bisschen so drehen, wie es einem gerade passt.
Was wir im O-Ton aber drin hatten, war die Aussage von Rowan Dennis, dass Dumoulin zwar der bessere Bergfahrer sei, aber es jetzt hier nicht ein 5-Stunden-Rennen, sondern ein 1-Stunden-Rennen ist und dass da die Karten neu gemischt werden. Also er gibt sich schon kämpferisch und will sich keineswegs hier irgendwie aufgrund der topografischen Schwierigkeiten schon frühzeitig geschlagen geben. Sprechen wir noch über den zweiten Deutschen?
Ich persönlich sehe ihn auch grundsätzlich als Favorit. Also ich würde ihm eher den Sieg zutrauen als Dumoulin, gerade was Logo angesprochen hat wegen der Saison. Und man muss auch sehen, ich meine, Dennis hat dieses Jahr alles gewonnen. an Zeitfahren. Und beim Giro stand zum Beispiel auch Dumoulin dabei, der in dem Zeitfahren, klar, der hatte die Strapazen vom Gesamtklassement in den Beinen, aber er ist beim Zeitfahren mit Sicherheit nicht mit Handbremse gefahren, weil er eben auf Klassement gefahren ist. Also, und es war auch ein langes, schweres Zeitfahren.
Daraus zieht ja auch Ron Dennis seine Motivation oder seinen Optimismus, weil er ja gesagt hat, ich habe ihn dort ja auch geschlagen. Ja.
Ganz genau, dann wollen wir jetzt nochmal über den zweiten deutschen Starter reden. Ihr habt gesagt, Toni Martin traut ihr durchaus zu, vorne mit reinzufahren. Wie sieht's mit Maximilian Schachmann aus?
Ja, voll. Also es könnte die Wundertüte werden, oder?
Ja, weiß ich noch nicht. Also die WM ist was anderes. Er segelt natürlich in der Euphorie. Er hat ein unglaubliches, gute Saison gefahren, war auch bei der Deutschlandtour sehr, sehr stark, einer der maßgeblichen Leute. Das kann natürlich was ausmachen. Auf der anderen Seite ist es halt auch, es ist ein sehr langes Rennen und er tritt jetzt gegen die absolute Weltklasse an. Top 10 fände ich klasse, um die Platz 5 wäre sehr, sehr gut, aber man sollte nicht enttäuscht sein, wenn er es nicht schafft.
Ja, also das ist so die, klar, das ist so die, die Reach quasi so. Also Top 10 wäre super Ergebnis, Top 5 wäre over the moon irgendwie, aber ja, aber Top 10 ist halt eben auch schon ein Top Ergebnis. Ich meine, das ist hier Elite-Premiere, glaube ich, bei der WM für ihn. Ja. Was ich ihn gefragt habe, ist, er fährt ja relativ früh als 24. Also ich meine, das ist jetzt nicht extrem früh, aber vor ihm kommen jetzt nicht so wahnsinnig viele Top-Zeitfahrer. Da habe ich ihn gefragt, ob, wenn er ins Ziel kommt, ob da die Eins leuchten muss. Und da hat er gesagt, dass ihn das angeblich überhaupt gar nicht interessiert, sondern dass er nur mit sich selbst zufrieden sein muss. Bin mal gespannt, was passiert, wenn er mit sich selbst zufrieden ist, mit seiner Leistung, aber da dann schon die 5 leuchtet. Ob er dann vielleicht sagt, ja, irgendwie mit meiner Fahrt bin ich happy, aber mit dem Platz nicht. Mal gucken.
Wir hören noch mal rein. Ich habe ein paar Aussagen von Maximilian Schachmann von dem Medientag gestern zusammengeschnitten. Und da hören wir auch noch mal rein, was er zu seinen Erwartungen und zur möglichen Taktik sagt.
Ja, ich würde jetzt noch nicht gleich so, wie soll ich sagen, hoch hinausgreifen. Ich bin eine gute Saison gefahren, ich fühle mich gut, aber es ist eine WM, die ist unglaublich stark besetzt. Ja, es gibt viele Fahrer, die man halt aufzählen kann und am Ende geht es wahrscheinlich auch um eine Tagesform und ein perfektes Rennen, auch technisch.
Streckenprofil liegt dir?
Man muss das Rennen ja wirklich zweiteilen. Ich meine, die ersten 30 Kilometer, die ein bisschen mehr als die Hälfte, sind ja wirklich sehr, sehr flach. Sogar, ich würde sagen, tendenziell fallend und dadurch sehr, sehr schnell. Dann haben wir die zweite Hälfte, die mit diesem schweren Anstieg startet und dann darüber hinaus eigentlich nicht mehr rhythmisch ist, sondern wirklich wellig vom Profil. Ich denke, hier geht es darum, dass man diesen Kompromiss zeigt oder auch die Fähigkeit, schnell diese ersten 30 Kilometer zu fahren, diesen Highspeed-Kurs, und dann schafft, diesen Wechsel hinzubekommen, diesen Rhythmuswechsel dann rein in die Anstiege und dann zum Schluss dieses wellige Profil. Also ich betrachte eigentlich wenig die Konkurrenz beim Zeitfahren. Ich probiere für mich, also mit meinen gegebenen Möglichkeiten, das Beste rauszuholen an dem Tag. Und natürlich mache ich mir jetzt auch mit Absprachen mit den sportlichen Leitern dann einen Plan und eine Strategie, um jetzt einfach diesen Kurs auf eine für mich schnellstmögliche Art und Weise zu absolvieren. Ja, also man kann das natürlich mit Wattwerten machen. Es besteht halt immer die Gefahr, dass man oder man kann einfach nicht die Tagesform richtig mit einkalkulieren. Das heißt, am Ende kann man zu schnell fahren, weil man sich die Wattwerte zu hoch ansetzt, oder man fährt zu langsam, weil man eine super Tagesform hat. Von daher sind die Wattwerte eine Richtlinie, aber am Ende geht's nach Gefühl.
Ja, Max Schachmann hat am Ende auch nochmal gesagt, er guckt nicht so sehr auf die anderen, sondern fährt so für sich selber. Wie glaubwürdig ist das? Du hast das ja gerade schon angesprochen. Glaubst du, dass man das komplett abschalten kann, oder kaufst du ihm das wirklich ab, weil er eben so eine großartige Saison gefahren ist und jetzt so ein bisschen alles andere noch das i-Tüpfelchen wäre?
Na, das glaube ich ihm tatsächlich. Also da hat er über seine Fahrt gesprochen.
Ja.
Und das glaube ich ihm tatsächlich schon. Ich glaube nicht, dass er sich während seiner Fahrt an irgendjemand anderem orientiert, weil eben vorher auch noch nicht so wahnsinnig viele Richtwerte da sind, die die so interessant sind. Ich meine, Breitler ist vor ihm unterwegs, über den werden wir mit Peter gleich auch noch sprechen. Theo gegen Hart, mal gucken. Auch interessant, aber ansonsten gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele, Martin Töft, Marzen vielleicht noch, aber nicht so wahnsinnig viele starke Zeitfahrrichtwerte vorher. Das heißt, ich glaube schon, dass er während dem Zeitfahren voll auf sich konzentriert ist. Ich weiß noch nicht mal, ob er sich Zwischenzeiten geben lassen wird, weil das da noch nicht wichtig ist. Das sind nicht die Leute, mit denen er sich langfristig messen muss, soll, kann, will, wie auch immer.
Also er ist ja bekannt dafür, dass er sich unglaublich akribisch vorbereitet. Er überlässt nichts dem Zufall. Nur so als kleines Beispiel, er hat über diese Saison gesprochen, die so gut gelaufen ist. Er sagt, er hat sie absolut dokumentiert, damit er mal weiß, wenn es schlechter läuft, was er, woran es gelegen haben könnte. Und er wird sicherlich auch einen Fahrplan für dieses Zeitfahren haben und dann plus minus zugeben, wenn er sich gut fühlt. Dann wird er ein bisschen zugeben. Wenn er sich nicht so gut fühlt, wird er von diesem Zeitplan ein bisschen abweichen. Und wenn er dann diesen Plan einigermaßen erfüllen kann und dieses Ziel, dann ist er zufrieden, hat er gestern gesagt. Ihm ist dann völlig egal, auf welcher Position er steht. Er will mit sich zufrieden sein, mit seiner Leistung. Und dann hat er sein Ziel erreicht.
Dann lass uns doch noch kurz über die österreichischen Fahrer sprechen. Peter, wie siehst du die Chancen?
Man muss vielleicht grundsätzlich sagen, wenn man zurückblickt, das beste österreichische Ergebnis bei einem Einzelzeitfahren war, ich glaube 2011 oder 2012, der Ricardo Zeudel mit einem 10. Platz. Ja, alles darunter wäre ein historisches Ergebnis. Ja, das ist dem Georg Breitler zuzutrauen. Ja, man hat mit dem Matthias Brändler einen zweiten starken Österreicher eigentlich im Zeitfahren. Der hatte das Problem hinauf nach Gnadenwald. Also da wird er Zeit, da hat er auch gestern erzählt, da wird er wahrscheinlich Zeit einbüßen. Vielleicht sind sie beflügelt vom Heimpublikum, das hier in Innsbruck wirklich zahlreich vertreten ist. Auch gestern schon bei den U23-Rennen für Superstimmung entlang der Strecke gesorgt hat. Aber man kann den Georg Breitler wahrscheinlich gleich einzuordnen wie den Maximilian Schachmann, vielleicht vom Alter nicht. Aber es ist auch für den Georg Breitler seine erste WM im Einzelzeitfahren, sein erster Start. Von dem her, man weiß nicht, was man erwarten kann, aber ich würde ihn in den erweiterten Kreis auch reinzählen, auch wenn sie erst sehr, sehr zurückhält.
Na, vor allem hat er, finde ich, also Form hat er bewiesen jetzt, also er war jetzt keine riesengroße Konkurrenz, jetzt zum Beispiel beim King of the Lake, aber da hat er zum Beispiel das ist ja ein Jedermann-Zeitfahren für diejenigen, die es nicht wissen, aber können auch Profis fahren, die dann außerhalb der Wertung eine gesonderte kleine Elite-Wertung bekommen. Und Breitler hat das gewonnen, da waren jetzt keine World-Tour-Fahrer oder wenig große Fahrer dabei, aber zum Beispiel in Haller, ein deutscher U23-Fahrer, und der ist Zweiter geworden mit 6 oder 7 Minuten Rückstand auf Breitler nach 50 Minuten Fahrzeit.
Ja, das waren auch die österreichischen Kontinentalteams, die jetzt im Prinzip im Mannschaftszeitfahren auch nicht so schlecht abgeschnitten haben, und denen, da ist ja die gleiche Zeit gefahren wie die.
Ja.
Das ist halt schon beeindruckend gewesen, zumal er ja früher aus der Welt ausgestiegen ist, sich jetzt nur einen Weisheitszahn entfernen hat lassen und ja, mittlerweile sagt, er ist wieder zurück. Das war übrigens gestern auch eine sehr nette Anekdote bei der Pressekonferenz der Österreicher, weil der Georg Breitler meinte, als er bei der Vuelta jetzt in Crobetto fuhr, wusste er, dass etwas nicht stimmt, und der Matthias Brändle darauf geantwortet hat, aber mein Glück war, ich war nicht mehr als einziger Österreicher dahin.
Also eine sehr launige Pressekonferenz auch bei den Österreichern. Ich denke, damit können wir auch mit einer launigen Anekdote diese Vorschau so ein bisschen abschließen. Wir haben euch vorbereitet auf die beiden Zeitfahren der Elite, der Damen und der Herren. Die Favoriten bei den Damen, da geht's wahrscheinlich nur über die Niederländer und Rinnen, und bei den Herren ist auch ein Niederländer unter den großen Topfavoriten mit vertreten. Absoluter Topfavorit, aber unserer Experten bleibt Rowan Dennis. Die Deutschen auch mit ganz guten Chancen, sich einzumischen. Das soll es für heute gewesen sein mit der Vorschau. Ich bedanke mich wieder ganz, ganz herzlich bei den drei Experten Peter Maurer, Felix Mattes und Joachim Logisch. Dankeschön.
Bitteschön.
Gern geschehen.
Bitte.
Und damit soll es das gewesen sein mit Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Zusammenarbeit mit Radsportnews.com. Mein Name ist Lukas Kruse und wir hören uns dann mit den Ergebnissen der Zeitfahren in den nächsten Tagen wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss, wir gehen jetzt jodeln.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.